Ja, ich würde sagen, dann starten wir. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu unserer Veranstaltung Kulturcafé von Bündnis 90 Die Grünen, heute zu Gast hier bei Radio Frei. Das Format Kulturcafé haben wir bei Bündnis 90 Die Grünen gemeinsam damals noch mit Alexander Thumfer 2010 schon gegründet. Und es versteht sich als ein offenes Forum, wo wir mit der Stadtgesellschaft zusammen ins Gespräch kommen wollen zu kulturellen Themen, die in der Stadt unterwegs sind und uns umtreibt. Und zu unserem ersten Kulturcafé hatten wir tatsächlich zum einen das gerade frisch gestrickte Kulturkonzept für Erfurt und das zweite Thema war die Defensionskaserne. Und was daraus geworden ist, das wissen wir. Das ist die Genossenschaft und auch der Verein und die zu einer ganz eigenständigen Projekt geworden sind. Wir hatten auch Themen wie Studierende, leere Stadt oder Graffiti in Erfurt und das Occupant-Projekt. Und es ist uns gegangen wie allen anderen. Danach war eine Pause. Es gab Corona, was uns ausgebremst hat. Und nun ist es endlich an der Zeit, das Format wieder aufzufrischen und in Gang zu setzen. Und dafür gibt es ja auch ein wirklich wichtiges Thema, der Theater-Transformationsprozess, ein sehr sperriges Wort, aber ein Prozess, der, glaube ich, seinesgleichen in Deutschland sucht. Landauf, landabwärts prägt die Diskussion über die Strukturen im Theater, aber auch über Inhalte. Ich glaube sogar nicht nur deutschlandweit, sondern auch über die Grenzen hinaus. Und ich glaube, Erfurt ist ein ganz besonderes Beispiel, wie solch ein Transformationsprozess mit der Stadtgesellschaft zusammen diskutiert werden kann. Der Prozess läuft jetzt 2 Jahre und ich glaube, es ist wirklich spannend, was da entstanden ist. Und zu diesem Abend wollen wir heute darüber informieren, wie ist es dazu gekommen, was ist alles diskutiert worden und was liegt aber auch noch an Weg vor uns und was steht demnächst auf dem Plan. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unser Podium hier, Herrn Dr. Tobias Knoblich, Anna Allstedt, David Meicher und zugeschaltet sind uns noch die beiden Moderatoren, die für diesen Prozess gewonnen werden konnten von der Stadt, Marc Rang-Montagne und Professor Hans-Dietrich Schmidt aus der Ferne. Und ich freue mich sehr, dass wir Blanka Weber gewinnen konnten als Moderatorin. Sie wird das Podium auch gleich noch in Einzelheiten vorstellen. Und ich sage an der Stelle schon mal herzlichen Dank auch an Radio Frei, dass wir heute hier zu Gast sein können. Und die Sendung wird nicht live übertragen, aber mitgeschnitten, das vielleicht noch als Information vorab. Und damit übergebe ich.
Super. Vielen herzlichen Dank. Und ja, schön, dass Sie da sind an diesem Sommerabend und auch natürlich an Sie beide in der Ferne, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns, Marc Rang-Montagne und Professor Hans-Dietrich Schmidt. Wir freuen uns mit Ihnen nochmal das, was in dem großen Sieb oder auf der großen Waagschale liegen geblieben ist, nach dem langen Prozess anzuschauen, zu bewerten, zu gucken, was machen wir jetzt damit, wie geht es uns auch mit dem Blick ein bisschen mit Abstand darauf und wie intensiv führen wir das jetzt auch hier in der Stadt weiter, können wir es weiterführen, was sagen die Akteurinnen, die Akteure oder versandet das alles wieder? Wir alle kennen ja Prozesse, wo wir mit geballter Kraft rausgehen und sagen, großartig. Und dann fragen wir uns so nach einem halben Jahr, okay, was ist draus geworden? Wer hat die Fäden noch in der Hand? Und wie sieht es mit der Verantwortung aus? Ich würde mit Ihnen gerne erstmal eine kleine Fragerunde machen und Marc Rang-Montagne, vielleicht starten wir mit Ihnen. Wir sehen Sie auf Monitor. Die Gäste bei uns sehen Sie in der Wand. Wir sehen Sie nicken, das heißt, Sie hören uns gut. Der Prozess war lang, er war anstrengend. Sie haben viele Gespräche geführt. Wie liebgewonnen haben Sie Erfurt in dieser Zeit?
Ja, erstmal guten Abend zusammen aus Wien. Für mich war er, glaube ich, gar nicht so lange und so anstrengend wie für alle die, die das, glaube ich, betrifft. Aber ich fand die Gespräche sehr gut. Die waren sehr sympathisch. Die haben von einer großen Offenheit gezeugt, von einem hohen Transformationsbewusstsein, was etwas ist, was nicht so oft vorkommt tatsächlich. Und was ich, und ich glaube, das galt für Puh Schmidt auch, die waren alles unglaublich konstruktiv. Also die Menschen, die sich eingebracht haben, das haben sich ja auch viele nicht eingebracht, hatten eigentlich sehr gute Vorstellungen davon, was Sie eigentlich in Zukunft geändert haben wollen oder konnten sehr präzise beschreiben, was Sie gerne verändern möchten. Und in diesem Öffentlichkeitsbeteiligungsprozess, den wir in diesem Jahr jetzt aufgezogen haben, ist es, glaube ich, gelungen, sehr schnell Schnittmengen zu finden von den verschiedenen Akteuren, die diese Wünsche geäußert haben. Und das war für mich eigentlich ein sehr motivierender Stand, ein sehr positiver Stand, weil durch diese Schnittmengen klar wurde, wir kommen relativ schnell an so einen Punkt, wo man das in sachliche Lösungsvorschläge übersetzen kann, die dann natürlich die Politik entscheiden muss. Da können wir jetzt nichts dazu tun. Also insofern, ich fand diesen ganzen Prozess sehr motivierend, sehr positiv, auch nicht besonders irgendwie frustrierend oder so, sondern es war ein Zeichen von Beteiligung. Die Vorschläge waren eigentlich alle ganz gut. Und Sie haben anfangs in der Moderation schon darauf hingewiesen, ich kenne keinen Prozess, der das in dieser Tiefe und Ernsthaftigkeit so angeht. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass es nicht versandet, sondern dass wir jetzt etwas gemeinsam gestalten und bauen, was Maßstäbe setzt.
Herr Professor Schmidt, Sie sind von Haus aus Herr Schmidt, Sie sind von Haus aus Dramaturg, Theatermann durch und durch, wahrscheinlich auch ein Fan von Brecht. Und wenn wir uns die Spielpläne angucken, Brecht, Kafka, das ist alles so zeitgemäß, obwohl es schon so altes Material ist, in Anführungszeichen. Aber es begeistert immer wieder die Feuilletons, die Theater. Und als Dramaturg, als Kulturberater, als Moderator, als zweiter Moderator dieses Prozesses, haben Sie natürlich Theaterluft geschnuppert und auch zwischen den Zeilen gelesen und gespürt, was wollen die Menschen, was ist anders an Erfurt, wo sind Chancen, wo sind aber auch Risiken, dass das Ganze jetzt wieder sich zerdröseln könnte. Wovor würden Sie uns auch heute Abend, wenn wir darüber diskutieren, warnen wollen?
Naja, warnen würde ich davor, dass das, was wir in diesen Diskussionen, die der Marc ja genau beschrieben hat, mir geht es da auch so, dass es, ich habe noch nie so viel über Theater geredet, wie es aussehen könnte, wie in Erfurt. Und dass dieser Prozess sozusagen in dem Moment, wo wir es in Politik übergeben, ja, irgendwie so klein gehäckselt wird, ja, dass man da sagt, ja, das kostet ja da wieder was und so weiter, sodass man so diese großen Ideen, die wir da entwickelt haben, die wirklich ziemlich einmalig sind, sozusagen durch die, durch so, ach, das kostet ja wieder viel zu viel und das so, und jetzt müssen wir das wieder verändern, dass so ein einmaliger Schritt so klein gehäckselt wird. Da würde ich vorwarnen, da bin ich aber ziemlich optimistisch, auch durch die vielen Gespräche mit dem Tobias Knoblich, das ist irgendwie zu weit, ja, also da sind schon zu viele Menschen, haben sich daran beteiligt und wollen das auch. Und um das mal ganz kurz eine Sache noch zu sagen. Ich habe selten erlebt, im Zusammenhang mit dem Phoenix Festival, wie stark ein Bedürfnis in der Stadt danach ist, so ein solches Schauspiel zu haben, das als künstlerische Ausdrucksform auch unseren Alltag und die Stadt kritisch begleitet. Das fehlt und das, da würde ich auch vorwarnen, das darf man nicht wegschmeißen. Ja, das ist für die Stadt viel zu wichtig und wir haben das Gefühl, die Menschen wollen das.
Vielen Dank für diese wunderbare Überleitung und damit sind wir sehr schwungvoll bei David Meicher, Stadtrat, Bündnis 90 Die Grünen, von Haus aus Lehrer. Bildungspolitik ist Ihr Feld. Bildungspolitik an der Altstadt, wir kommen auch gleich zu Ihnen, ist das, was die freie Szene unbedingt einfordert und auch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Würde die Politik trotzdem die guten Ideen verhexen vielleicht auch, aber wir waren beim Zerstückeln gedanklich und das ist jetzt die Frage. Gute Ideen sind vorhanden, Sie haben dafür gestritten. Wie geht es jetzt weiter? Politisch?
Naja, es ist jetzt ganz wichtig zu schauen, was kommt denn am Ende raus. Das ist natürlich für uns auch als Stadtrat und als Kultur- und Bildungspolitikerinnen und Politiker ganz wichtig. Also ich glaube aber auch nicht, dass wir das zerhäckseln. Es gibt verschiedene Ebenen, ne? Auch in diesem Stadtrat. Es gibt ja die Bildungs- und Kulturpolitikerinnen und Politiker, die so auf der inhaltlichen Ebene diskutieren, die halt inhaltlich viel verändern wollen. Da gibt es aber auch noch die, die in dem Ausschuss für Wirtschaft sitzen und auch Finanzpolitikerinnen und Politiker, die sagen, es muss aber auch auf der anderen Seite stimmen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da gemeinsam zusammenfinden. Das eine und das andere verbinden. Das ist mir ganz wichtig, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir dann diese Vorlage haben, die ja jetzt gerade in Erarbeitung ist, dann sollten wir das in großer Einigkeit tun. Das ist mir ganz wichtig, dass es eben nicht zerredet ist, dass wir natürlich sagen, vielleicht können wir an dem und dem Punkt noch was drehen, aber am Ende wird das eine große Mehrheit für diesen tollen Prozess, und das will ich auch nochmal betonen, da bin ich allen, die da beteiligt waren, die diesen Prozess in Gang gebracht haben, in großer Dankbarkeit verpflichtet. Das ist eine tolle Geschichte, und ich glaube, wir können vielleicht auch Beispiel sein für andere Städte, denn da gibt es ja auch Transformationsprozesse, die anstehen, und wenn wir da ein gutes Beispiel geben können, dann ist das doch prima, und dann kann von Erfurt auch eine Signalwirkung nach außen gehen.
Wäre die perfekte Überleitung zu Herrn Knoblich. Ich nehme trotzdem erst hier Anna Allstedt, die neben mir sitzt, an dieser Stelle gerne zu uns hinein, in sozusagen ans Mikrofon. Und das Ganze verbunden mit der Frage, viele Städte denken mit runzelnden Stirn gerade über Theaterfusion nach, weil das Publikum schlicht dazu auffordert, es keine Lust mehr hat, Abonnements zu kaufen oder überhaupt Tickets zu kaufen. Die freie Szene in dieser Stadt anders besser mit dem Haus zu verbinden, mit dem Theater Erfurt, ist großes Anliegen von Ihnen, Räume zu nutzen, Synergien zu stärken und so eine Stadtgesellschaft mit dem Theater anders zu verweben. Wovor haben Sie jetzt Angst bei diesem Prozess? Denn die guten Ideen liegen eigentlich auf dem Tisch. Ist die Wunschliste eventuell zu lang?
Das glaube ich nicht mal, aber ich habe Angst vor der Eigenbetriebssatzung, der Theatersatzung und all diesen formellen Hürden, die es da noch gibt. Weil es gibt ja einfach auch Gründe, warum es bisher noch nicht so einfach und so toll funktioniert hat. Und es sind, glaube ich, im Endeffekt dann doch wieder dicke Bretter, weil der Teufel dann im Detail steckt, bis man das zu einem guten Ende noch kriegt. Und wir freuen uns aber drauf. Also wir haben auch selber eine Veranstaltung gemacht als ständige Kulturvertretung und auch da nochmal eingeladen, sich zu beteiligen und die Wünsche zu äußern an den Theatertransformationsprozess. Und genau, haben auf jeden Fall eine schöne Wunschliste geschrieben.
Die ist lang, Herr Dr. Knoblich. Könnte sie zu lang sein? Oder was bedeutet es, die Interessen auch auszugleichen? A, ein Opernhaus zu haben, ein Theater zu haben, was mit Musiktheater punktet, in den Feuilletons natürlich landen will, besprochen werden möchte, gut besprochen werden möchte, große Produktionen stemmen möchte, gleichzeitig Kooperationen, vielleicht auch auf internationaler Basis, die Renommee bringen, die aber auch mit Nennungen verbunden sind, vielleicht auch mal mit Nominierungen für Preise. All das hilft einer Stadt nach außen? Fragezeichen, aber im Inneren ist es nicht da, wo es die Stadtgesellschaft gerne hätte. Wie sieht die Lösung aus?
Na, die Lösung sieht erstmal so aus, dass man aufeinander hört, dass man sich öffnet und überhaupt erstmal eine Durchlässigkeit herstellt, die über das hinausgeht, was das Theater bisher an Durchlässigkeit entwickelt hat. Es ist ja nicht so, dass gar keine Durchlässigkeit vorhanden wäre, aber es ist deutlich geworden, dass es den Wunsch gibt, stärker in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Und wer ist die Stadtgesellschaft? Das sind natürlich die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und auf der anderen viele zivilgesellschaftliche Akteure, die sich in Erfurt hervorragend in den letzten Jahren entwickelt haben. Es sind viele tolle Vereine entstanden, die ein wunderbares Programm machen, große Resonanz erzeugen, als Stadtentwicklungstreiber sogar in Erscheinung treten. Gerade im Erfurter Norden ist das der Fall. Und das ist natürlich für einen künstlerischen Betrieb dieser Dimension und dieser Tradition, wie ein Theater es ist, eine Riesenchance, sich damit stärker zu verknüpfen, Räume zu öffnen, klar, und auch selber rauszugehen. Aber es bleibt natürlich ein Theater. Und das ist das limitierende Moment. Es muss natürlich möglich sein, das Haus als Theater zu entwickeln. Es wird nicht zum soziokulturellen Zentrum sich umgestalten, weil dann ist es auch nicht mehr der Partner, den Sie vielleicht suchen. Das Maß müssen wir gemeinsam definieren. Und das hängt auch maßgeblich davon ab, welche Akteure wir gewinnen, also die neue Theaterleitung, was man dort für Ideen und für Vorstellungen entwickelt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man diesen Eigensinn auch zulässt und wir jetzt nicht sozusagen ein starres System vorgeben nach dem Motto, das Gefäß ist so zu füllen, dieses so. Das braucht natürlich auch den Spirit derer, die das Ganze dann natürlich auch unverwechselbar werden lassen sollen.
Jetzt sind schon so ein paar Stichpunkte gefallen. A, die Stadträte werden sich damit auseinandersetzen, beschäftigen und hoffentlich an einem Strang ziehen. Satzungen, das Stichwort ist auch gefallen. Und vielleicht auch nochmal der Blick auf eine Zeitleiste. Also was steht an in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Was sind die nächsten Schritte? Will, glaube ich, auch das Publikum wissen. Wie geht's weiter mit den guten Ergebnissen?
Also wir haben jetzt eine Informationsdrucksache, so technisch muss ich es jetzt mal ausdrücken, erarbeitet. Die ist sehr umfangreich und die stellt zunächst vor, welche Ergebnisse wir errungen haben. Also was sind die Schwerpunkte aus diesem Transformationsprozess, was kristallisiert sich an Wunschvorstellungen heraus und auch an Dingen, die wir für wichtig erachten, auch aus Perspektive der Verwaltung. Das ist ja immer noch mal so ein ordnender Blick, der auch reinkommt. Was haben unsere Berater? Ich grüße euch auch noch mal ganz herzlich, lieber Marc, lieber Puh. Schön, dass ihr da seid. Was haben die uns ins Stammbuch geschrieben und herausgefunden? Also all das wägen wir jetzt ab und bringen bestimmte Vorschläge. Da können wir auch noch mal drauf eingehen. Und auf der anderen Seite bringen wir die Ergebnisse der Finanzierungsverhandlungen mit dem Freistaat zur Sprache, weil das ist ja auch wichtig. Das Ganze kostet ja auch Geld. Gibt es einen Finanzierungsrahmen, der uns erlaubt, diese Ideen umzusetzen? Wir sind der Auffassung, es gibt ihn. Und das wollen wir mit dem Stadtrat im nächsten Schritt diskutieren, jetzt nach der Sommerpause. Und wir streben an, je nachdem, wie die Debatte läuft, mit den Stadträten gemeinsam, und da arbeiten wir jetzt schon dran, zwei Beschlussvorlagen zu erarbeiten, die dann möglichst präzise und konsensual sein sollen, zur Finanzierungsvereinbarung und zum Theatertransformationsprozess, also zur Gestalt des neuen Theaters nach der Transformation. Und das soll zum Ende des Jahres planmäßig erfolgen, denn wir haben ja erst im nächsten Jahr vor, die Intendanz auszuschreiben, respektive die neue Theaterleitung. Also wir liegen im Plan und wir sollten, wenn noch Ideen und noch Kontraste auftauchen oder Dinge, die sich noch ergeben in der Debatte, uns auch die Zeit nehmen, das noch auszuloten. Also auf eine Woche mehr oder weniger kommt es jetzt nicht an. Wir liegen gut im Rennen und die Zeit, das hatten Sie auch eingangs gesagt, ist wichtig, also dass man das richtig diskutiert.
Herr Gramontagne, ich würde gerne mal zu Ihnen kommen, weil das erstens schön ist, dass wir Sie beide heute hier bei uns haben im Gespräch, und zweitens mit Ihnen können wir auch noch mal den Blick wagen. Sie sind aus Wien zugeschaltet, aber egal, wo man eigentlich hinguckt, ob nach Zürich, ob nach Wien, ob nach Hannover, ob nach Bamberg, ob nach Ulm, man hat den Eindruck, es bröselt, es bröckelt, es passiert viel von innen. Man muss nur einmal auf dem Portal nachtkritik.de querlesen und bekommt mit, viele Häuser, respektive viele, die Führung zu verantworten haben, aber auch viele Mitarbeitende haben einfach Lust, in anderen Strukturen zu arbeiten, und die Abonnementzahlen geben meistens noch den Rest für diese Einsicht dazu. Das heißt, viele Theater sind im Wandel. Wie dringend, wie wichtig und wie chancenreich ist das auch? Theater der Zukunft, was würden Sie sagen, sind die Punkte, die so ein Theater einfach dringend braucht, wo jetzt die Chance steht, die Wegmarken zu setzen?
Sie haben in Ihrer Frage eigentlich schon einen Teil der Antwort tatsächlich vorgegeben. Die Strukturveränderungsprozesse oder die Stellen, an denen sich ja auch manchmal gewaltsam sowas äußert, also wenn man in den letzten Jahren denkt, MeToo am Theater, Strukturdebatten, Publikum, Pandemie und so weiter, das sind ja alles erstmal Dinge, die relativ schwierig oder eine große Herausforderung für so ein Haus sind. Und ich würde den Erfurterinnen und Erfurtern und auch Tobias Knoblich als denjenigen, der das ja in Gang gesetzt hat, erstmal ein großes Kompliment machen, dass sie sich diese Aufgabe stellen und sich in diesen Prozess begeben. Das ist mir nämlich irgendwie noch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich beantworte erst Ihre Frage und dann sage ich sozusagen das, was ich glaube, was daraus folgt. Also wir haben ein großes Bedürfnis, einen großen Bedarf für eine Veränderung, wenn der auch lokal nicht überall gleich ist. Ja? Also wir führen so eine typisch deutsche Debatte. Wir haben an vielen Stellen, wie Sie das gesagt haben, solche bröselnden Erscheinungen, insbesondere das Publikum fällt weg an bestimmten Punkten. Das gilt aber nicht für jedes Haus und nicht für jede Sparte, sondern das ist sehr unterschiedlich zu werten. Und da tut die Differenzierung den Blick auch ganz gut. Trotzdem haben wir natürlich eine große Veränderung in der Gesellschaft mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, die, glaube ich, durch Corona gar nicht ausgelöst, aber gewissermaßen unter Brennglas nochmal verstärkt wurde. Und ich glaube, jetzt nicht darüber zu streiten, ob das Publikum weg ist oder ob es geht, sondern zu sagen, wir nehmen das auf jeden Fall als ein Zeichen, um zu sehen, die Gesellschaft verändert sich. Und für den Wert eines Theaters, also für die Nähebeziehung, das, was Hartmut Rosa immer unter diesen Begriff Resonanz bringt, ist entscheidend, dass die Bürger einer Stadt, bei einem Stadttheater, dieses Nähebedürfnis mit dem Haus entwickeln. Und dafür muss das geschehen, was Tobias Knoblich gesagt hat, also Haus und Stadt müssen miteinander ins Gespräch kommen, müssen aufeinander hören und müssen auch das Programm, das dann kommt, im Sinne, das ist eine öffentliche Einrichtung einer Stadt, auch daraufhin anpassen. So, jetzt haben wir, glaube ich, in Erfurt den ersten Schritt gemacht, sind aber psychologisch an einem Moment, der relativ schwierig ist, weil das, was wir gemacht haben in letztem Jahr, ist natürlich erstmal eine Zumutung, also sowohl für die Politik als auch übrigens ganz wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haus, ja, über die wird ganz wenig gesprochen, das sind 350 Mitarbeiter, die ja merken, da passiert was, ja, also wir haben einen Intendanten, der aber, oder sozusagen dessen betriebliches Ablaufdatum ja gut geschrieben ist, wir haben gleichzeitig eine große Bewegung in der Stadt und es entlädt sich auch erstmal eine Kritik an der Arbeit und da muss man erstmal die emotionale Ebene wegbringen und sagen, das hören wir uns jetzt mal an, das geht ja nicht gegen euch persönlich, sondern was heißt das eigentlich für das Haus? Und da kommt man erstmal mit großer Veränderungsbereitschaft rein. Jetzt haben wir einen Punkt, wo wir Vorschläge auf dem Tisch haben, was das kulturpolitisch bedeutet. Und jetzt kommt aber sozusagen die Mühen der Ebene, weil jetzt muss das, was wir als kulturpolitische Ziele formulieren oder was der Stadtrat dann bis Weihnachten empfehlen wird, muss ja umgesetzt werden betrieblich. Und das ist ein Prozess, den wir ja nicht irgendwie antizipieren können, sondern das ist ein offener Prozess. Das heißt, wir gehen rein in einen Veränderungsprozess, bei dem auch manches einfach schieflaufen kann. Und ich glaube, ganz wichtig ist hier psychologisch zu sagen, seid doch erstmal stolz, dass ihr diesen Prozess macht, hört aufeinander, entwickelt eine Fehlerkultur, versucht aus dem, was läuft und was nicht läuft, auch eine Richtung zu finden, aber passt das immer wieder an und vor allen Dingen lasst euch nicht entmutigen. Also auch wenn Dinge mal schief gehen und auch nicht, wenn jetzt von manchen wieder der Weltuntergang runtergebeten wird, weil die Struktur sich ändert oder das Programm oder was auch immer. Veränderung ist doch normal und Veränderung ist gut und zu sagen, wir nehmen das an und wir wollen es gestalten, das ist genau die Aufgabe, die jetzt ansteht. Und insofern, finde ich, macht Erfurt erstmal wahnsinnig viel richtig. Und die Irritation, der Streit und manchmal auch die Frustration, die sich daraus ergeben, sind total normal. Also man muss einfach einen Weg finden, um damit umzugehen. Und das steht ja auch paradigmatisch, glaube ich, für die Gesamtdebatte. Es ist ja nicht so, dass der Rest der Gesellschaft irgendwie homogen und so total glücklich mit allen anderen Dingen ist, sondern wir haben ja auch sonst eine Menge von Herausforderungen. Wir haben eine diverse Gesellschaft, wir haben Nachhaltigkeitsherausforderungen, wir haben Veränderungen im Publikum und da gilt das bisschen, was man in Empirie weiß, 50% der Menschen gehen nie eigentlich ins Theater oder in eine öffentliche Einrichtung, 10% gehen regelmäßig, so und dazu sagen, das wollen wir in Erfurt uns mal angucken, wollen auch darüber reden, wer wird beteiligt, wer nicht, das ist alles richtig und insofern finde ich erstmal dabei bleiben, Mut aussprechen und diesen Weg weitergehen, das ist glaube ich alles, was man richtig machen kann gerade.
Alles gut, ich mache hier gleich mit David Meicher weiter. Das war nur ein Hinweis neben mir, gerade von unserem Kollegen der Technik, und zwar an den Herrn Dr. Schmidt. Wenn Sie nicht sprechen, bitte freundlicherweise Ihr Mikrofon ausschalten. Ich glaube, wir haben sonst immer so ein Geploppe hier. Und nur wenn Sie nicht sprechen, wenn Sie sprechen, wieder anmachen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Herrn Meicher. Und wir sind ja jetzt ein bisschen auch noch eine Runde spazieren gegangen, gedanklich mit Herrn Grandmontagne, nämlich auf die Frage gesellschaftliche Veränderungen, Reaktionen, also Umbrüche, verändern was Positives. Es hört sich oder hörte sich alles nach, alles ist gut, macht euch keine Sorgen, es ist auf dem Weg, es funktioniert an. Woran könnte es trotzdem noch scheitern, Herr Meicher? Sie haben gesagt, okay, wenn der Wirtschaftsausschuss oder die Kollegen, die sozusagen Kasse machen bei uns, sagen, es ist jetzt doch alles zu teuer und dann kommt doch wieder das Wort zerhäckseln ins Spiel. Aber woran könnte es noch scheitern? Also was braucht es für den großen Plan?
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es scheitert, das will ich ja nochmal ganz klar und deutlich so sagen. Vielleicht kann man auch im Vorhinein, um das zu vermeiden, sich auch nochmal in solchen Runden treffen innerhalb des Stadtgremiums. Das heißt, die Ausschüsse treffen sich, diskutieren das auch nochmal intern, was alles und die Fragen, die dann kommen. Jetzt, ich freue mich, dass es da jetzt eine Vorlage gibt und dass es vom Land jetzt auch wohl positive Signale gibt. Da freue ich mich sehr, wenn ich das lesen kann. Ich kenne es nämlich noch nicht. Es ist ganz frisch, möglicherweise im nächsten Ausschuss. Genau. Und wenn das dann so vorliegt, dann muss man nochmal ins Detail gehen. Gemeinsam sich hinsetzen, das ist so schön, das wurde gerade schon gesagt, aufeinander hören und die Dinge, die in Frage stehen, auch offen in der Gruppe oder mit den Personen auszudiskutieren. Das ist ganz wichtig, weil was nicht passieren darf, ist, dass dann auf den letzten Metern irgendjemand dazwischen grätscht, so will ich das jetzt mal sagen, weil sie oder er jetzt nicht verstanden hat oder irgendein Punkt kritisch ist. Das sollte nicht passieren. Und da bin ich ganz dafür, und da stimme ich Tobias Knubbich zu, ob das jetzt 2 Wochen oder vielleicht auch noch einen Monat länger läuft, das ist wichtig. Ich warne aber davor, das in einen möglichen Wahlkampf zu ziehen, Das ist ganz wichtig, ja, auch wenn ich ja selber Kandidat bin für die Oberbürgermeisterwahl. Aber ich glaube, dass das dann auch eine falsche Dynamik nochmal annehmen kann. Also wir haben so viel geschafft. Wir sind jetzt fast am Ende des Weges. Und da wissen wir alle, wenn ein Weg manchmal endet, dann gibt es manchmal noch einen Stolperstein, der gefährlich sein kann. Das ist uns ja allen bekannt, wenn man auf den Berg steigt, dass dann knapp kurz vorm Ende noch was passieren kann. Aber um das zu vermeiden, nochmal miteinander reden, Fragen klären, offen sein von allen Seiten. Und dann, glaube ich, kriegen wir das auch gemeinsam hin.
Anna Altstädt, das sind eigentlich gute Worte. Die Frage ist, funktionieren diese auch für Sie?
Ja.
Und für die freie Szene, so muss man sagen. Und für all das, was auf Ihrer langen Liste steht.
Ja, das ist halt die Frage, was alles drinsteht. Das kann ich ja jetzt nur mutmaßen. Aber
auf Ihrer Liste, auf Ihrer Wunschliste steht auf jeden Fall, die freie Szene besser zu vernetzen, zu beteiligen, Räume gemeinsam zu nutzen, ein Foyer zu nutzen, sich zu öffnen. Also dieses Miteinander, dieses Wir, nicht nur mit der Stadtgesellschaft, eben auch mit der freien Szene, mit Leben zu erfüllen, ohne dass sich wahrscheinlich so ein großes Haus, so ein großer renommierter Tanker verbiegen muss, sondern es soll nach wie vor die großen Opernproduktionen geben, aber eben vielleicht auch mal, keine Ahnung, der Mittwoch für die freie Szene oder die gemeinsam genutzten Räume und ein Foyer, ein Ort zum Verweilen, zum Bleiben, habe ich gelesen, der einlädt, dort mehr Zeit zu verbringen und nicht nur um hinzugehen und nur kurz zu bleiben.
Genau, jetzt haben Sie eigentlich schon alles gesagt, was ich hätte sagen können.
Das ist schlecht, Frau Altstädt, da muss noch was übrig sein. Sie haben eine lange Liste.
Ja, ich glaube, das, was drüber steht, ist einfach auch Synergien, wenn wir jetzt wirklich als freie Szene denken. Wir sehen, glaube ich, immer so ganz viele Anknüpfungspunkte und Potenziale und denken, hier könnte man eigentlich und da könnte man eigentlich. Und es wäre schön, wenn das die andere Seite auch so sehen würde. Und da müssen wir so ein bisschen unsere Uhren auch synchronisieren, weil die Uhren bei uns in der freien Szene ticken ganz anders und viel kurzfristiger als in diesem riesigen Tanker von Theater, das sonst wie lang im Voraus schon Spielpläne plant. Und ja, das wäre so. Und vielleicht um noch einen ganz großen Wunsch zu äußern, der aber eigentlich gar nicht so schwer umzusetzen ist. Es gab ja auch schon die Theatrale und den großen Kulturknall 2020. Das so als gemeinsames Event, das ist, glaube ich, auch relativ, weiß ich nicht, mit einem nicht allzu weiten Horizont umsetzbar, das wieder aufzuleben und eben nicht einschlafen zu lassen, wie das jetzt leider passiert ist in den letzten Jahren, wäre auf jeden Fall ein wunderbarer Anfang und ein schönes Zeichen, dass man eben doch sehr gut auch miteinander kann.
Das wollte ich Sie fragen und Herr Knoblich Sie auch, nämlich, wie schafft man es jetzt, das braucht ja doch einen ganz schön langen Atem, es gibt die Neuausschreibung und das klingt alles nicht nach Wochen, sondern wir wissen nach Jahren und wenn alles klappt, die neue Intendanz, das dauert einfach eine Weile, ich glaube im August 28, ist das korrekt, wäre die neue Intendanz, die nächstes Jahr ausgeschrieben wird, am Start, ich schaue auf meinen ganz schlauen Zettel, dass wir hier keine falschen Fakten verbreiten. Okay, ich muss noch ein bisschen suchen, aber ich finde das hier. Also nächstes Jahr wird ausgeschrieben, es dauert lange, 27, 28 bis 27 ist auf jeden Fall der jetzige Intendant Chef des Hauses. Aber wie schaffen Sie es bis dahin, die freie Szene hier in der Stadt bei Laune zu halten, damit Sie nicht sagen, dauert uns zu lang, wir haben auch nicht, sagen wir mal, das große Budget, um durchzuhalten. Also wie bringt man schon ein bisschen Leben, ein bisschen Freude vor allem auch in diesen Prozess und nutzt vieles, was die Menschen auch jetzt, sagen wir mal, den beiden Moderatoren mitgegeben haben, auch geschenkt haben dem Prozess. Wie nutzt man das? Setzt es um in positive Energie, in Handlungswissen, wie wir so schön sagen?
Das ist eine ganz heikle Frage, ne? Weil natürlich ist es so, wie Sie es beschrieben haben, dass die Intendanz jetzt bis 27 vertraglich gebunden ist mit all den Pflichten und Rechten, die daran geknüpft sind, auch mit der künstlerischen Freiheit natürlich auf der Basis der geltenden Eigenbetriebssatzung. Zugleich ist es aber doch so, dass wir eine Überlappung herstellen müssen, das heißt das neue Leitungsteam, wie wir es uns vorstellen, dazu muss ich, glaube ich, auch noch mal was sagen, soll natürlich vorher schon da sein, frühestens also mindestens in 26, wenn nicht noch früher, müssen wir mal gucken, weil die müssen natürlich auch gemeinsam Entscheidungen noch treffen, also die neuen Leute. Da geht es darum, über Vertragsverlängerungen, Nichtverlängerungen zu diskutieren. Es geht darum, Entscheidungen für das Programm der ersten Spielzeit zu treffen, das Haus kennenzulernen. Also da entsteht schon bei Zeiten so eine Überlappung und die kann man natürlich schon gemeinsam gestalten. Aber das würde ich jetzt nicht so stark in den Vordergrund bringen, weil das muss man natürlich auch mit der jetzigen Werkleitung besprechen. Und der Stadtrat war ja so weise, in den Intendantenvertrag einen Passus hineinzuschreiben, dass die Intendanz jetzt verpflichtet ist, den Transformationsprozess respektive seine Ergebnisse zu begleiten. Also sich ein Stück weit auch zu eigen zu machen und diesen Prozess mit uns gemeinsam auch zu gehen. Also nicht bloß einfach weiterzumachen, sondern zu hören, umzusetzen. An dem Punkt sind wir aber noch nicht. Der Stadtrat muss uns ja zunächst, und das hoffe ich, dass er das tut, da ist ja auch an vielen Punkten schon beteiligt gewesen, folgen in zwei ganz wesentlichen Entscheidungen. Wenn ich die noch sagen darf, das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn die hängen miteinander zusammen. Das eine ist die künstlerische Ausrichtung und die Öffnung als Institution in Richtung Stadtgesellschaft, auch freie Szene. Also die Wiedereinführung eines kleinen Schauspielensembles, die Privilegierung von Tanz, eine stärkere Privilegierung auch in der Förderpolitik und die Öffnung eben in die freie Szene und dafür eben auch einen Angriffspunkt sozusagen in der Leitungsstruktur zu finden. Und auf der anderen Seite, neben diesen inhaltlichen, strategischen Fragestellungen, unserer Idee zu folgen, eine kooperative Theaterleitung zu installieren und nicht mehr einen künstlerisch inszenierenden und gesamtverantwortlichen Intendanten, der quasi alles sehr, sehr strikt hierarchisch, natürlich auch im Verbund mit den Leuten, die da sind. Er macht ja nicht alles allein. Da gibt es auch Gespräche auf Augenhöhe. Aber wir würden das gern so institutionalisieren, dass diese Bereiche, und da gehört eben auch die Stadtgesellschaft, ich nenne es jetzt mal allgemein so, auch mit Leuten zu versehen, die dann in einem Leitungsteam Entscheidungen weitgehend gemeinsam auch treffen und natürlich dann auch eine größere Austarierung hinbekommen. Also Musiktheater ein Stück zurückzudrängen, Schauspiel eigenständig zu bringen, die Rolle des Tanzes eigenständig zu gewichten, die freie Szene und die Kulturvermittlung, die Bildungsarbeit, das kam ja aus dem Theater selber, stärker zu gewichten und nicht als Zugabe, sondern als Pflichtprogramm. Und da braucht man natürlich eine Geschäftsordnung, die das erlaubt. Die Struktur, wie wir das machen wollen, die Leitungskultur, also die Führungskultur, ist ganz maßgeblich verwoben mit der Art und Weise, wie man dieses Haus inhaltlich ausgestaltet. Das ist wichtig, weil dann haben Sie nicht mehr nur einen Ansprechpartner und sagen, will der sich öffnen oder nicht? Ich überspitze mal, es ist auch jetzt ein bisschen kollektiver, sondern dann ist das ein anderer Zugriff und wir haben mehr Möglichkeiten der Gestaltung. Dieser Idee müsste der Stadtrat natürlich zunächst folgen, die ist in dieser Drucksache niedergelegt. Das überrascht jetzt auch nicht, weil das haben wir auch relativ breit diskutiert. Und wenn wir das alles wollen und auch wissen, wie wir es konkret machen, das werden die nächsten, die Entscheidungsdrucksachen weiter ausdifferenzieren, dann sind wir in der Situation, ernsthaft auch mit den jetzigen Führungskräften zu diskutieren, wie der Übergangsprozess gestaltet wird. Aber solange wir das nicht wissen, ist es jetzt problematisch. Ich kann nur sagen, seitens der Verwaltung ist es gewollt, halten wir das für machbar, für dringend geboten und für essentiell, um diesen Betrieb zukunftsfähig zu gestalten und resonant in dieser sich rasant wandelnden Gesellschaft. Das hat Marc Grandmontagne angesprochen. Sie kennen alle diese Transformationsprozesse. Deswegen haben wir das ja auch so genannt, das große Schiff. Da geht es um viele Themen, kann ich jetzt nicht vertiefen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um beweglich zu werden.
Jetzt liefern wir noch mal das Datum korrekt nach. Also 1.8.2027, so steht es auf Ihrer schönen Webseite, wo man sich ja auch wunderbar informieren und einklicken kann. Das wäre der Start sozusagen des neuen Teams oder wie auch immer, der Beginn dieser neuen Struktur, also 27. Auch im August. Herr Professor Schmidt, jetzt kommen wir unbedingt zu Ihnen und dem wieder eingeschalteten Mikrofon mit der Frage, wenn wir über Transformation nachdenken und wir wissen, es braucht Geduld, es braucht auch viele Synergien in der sozusagen im Miteinander der Stadträte, es braucht die Säule der Finanzierung. Gelernt haben wir, es gibt großen Bedarf, Schauspiel wieder hier zu etablieren, wie auch immer, in welcher Form, Produktionen rauszugeben in einzelne Stadtteile. Wir lernen aber auch, dass viele Theater gar nicht so großartig über Transformation diskutieren, sie machen es einfach. Mülheim an der Ruhr zum Beispiel geht an den Start in der Spielzeit mit einem anderen Spielplan und die öffnen sich und es scheint alles irgendwie statt, die Gesellschaft, die Menschen, es funktioniert, sodass die Kritiker sagen, wow, nicht schlecht. Welches Theater macht Ihnen Freude? Welches ist ein Theater oder vielleicht auch eine Produktion, wo Sie sagen, sowas könnte ich mir für Erfurt auch mehr vorstellen? Und was ist so ein gutes Beispiel, was Sie uns mit auf den Weg geben würden?
Ich glaube erstmal, dass es total wichtig ist, dass ein Theater sich unmittelbar mit dem, was in der Stadt passiert, auseinandersetzt. Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert, also sozusagen, ja, wenn die Leute aus Erfurt Schauspiel sehen wollen, dann sollen sie nach Weimar fahren. Ne? Das sind so Dinge, die nicht funktionieren. Ich glaube, eine Stadt braucht ihr sein Theater, das entsprechend reagieren muss auf das, was in der Stadt passiert. Also das ist ein ganz direkter Zugang. Es gibt nicht Es ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Viele Theater planen ja langfristig. Und was Sie jetzt sagen über Mülheim, ist auch nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Ja, also es ist, gibt da auch Schwierigkeiten in den Strukturen. Aber ich glaube, es gibt schon Beispiele, auch hier zum Beispiel in Essen, wo ich herkomme, dass ein Theater ganz direkt sich auseinandergesetzt hat, auch mit den jungen Leuten, die ins Theater gehen wollen, beziehungsweise Schwierigkeiten haben, ins Theater gehen wollen, vor allen Dingen eine intensive Jugendarbeit betrieben haben. Also es gibt schon Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Aber es soll und muss spezifisch auf Erfurt zugeschnitten sein. Was die freie Szene angeht, was wir gehört haben, mit denen zu arbeiten, muss speziell sein. Aber Beispiele gibt es schon. Ansonsten können die Theater ja überhaupt nicht mehr überleben. Ja, die 60-Plus-Abonnenten sterben langsam aus. Entschuldigung, wenn ich das so flapsig sage. Es braucht ein junges, neues Publikum, das Interesse an der Kunst und an dem, was Kunst leisten kann, hat. Beispiele gibt es und das wollen wir für Erfurt erreichen.
Okay, wir gucken jetzt mal, was das Publikum sagt. Ich würde mit meinem Mikrofon einfach mal so kurz durchgehen und gerne hier anfangen. Vielleicht mögen Sie uns so ein bisschen Feedback geben oder haben eine Frage, haben einen Impuls, haben irgendwas, was Sie an der Stelle sagen müssen. Ich würde Sie mal gerade angucken. Haben Sie Lust, an der Stelle zu beginnen?
Ich bin ja eigentlich schon seit der ersten Veranstaltung hier dabei. Und als ich das heute in der TA gelesen habe, dachte ich, willst du mal hören, was andere dazu sagen, die nicht in diesem Prozess involviert sind, weil das kannte ich ja alles schon, mehr oder weniger.
Sollen wir es weitergeben? Mögen Sie was sagen?
Sehr gerne.
Okay, dann lass uns wandern, bitte.
Also ich bin heute bei dieser Art der Diskussion das erste Mal dabei. Ich finde es sehr spannend, auch so Botschaften, die da deutlich gesandt werden, Erwartungshaltung, die formuliert wird, Wünsche für die Zukunft. Finde ich spannend.
Ja, hallo, mein Name ist Stefan Schubert. Ich kann jetzt zu dem Transformationsprozess selbst nicht ganz so viel sagen. Ich habe aber trotzdem eine Facette, die ich mal ansprechen möchte. Also wer mich kennt, der weiß das. Und wer mich gesehen hat, wie ich den Raum betreten habe mit einem Blindenstock, der weiß, um welche Einschränkungen es geht. Es gibt die Möglichkeit inzwischen auch für Theater, Audiodeskriptionen und Bühnenführungen für Betroffene anzubieten. Und wir hatten die Möglichkeit, im Kommunalen Beirat für Menschen mit Behinderung da einen entsprechenden Dienstleister aus Leipzig kennenzulernen. Manch einer, der jetzt nicht direkt die Vorstellung hat, der kennt das vielleicht vom Fernsehen ein bisschen, dass es eine zweite Tonspur gibt, wo in den Sprechpausen das Bild beschrieben wird, was passiert, vielleicht was Szenisches. Das wäre ein Wunsch, sowas, man wird es nicht zu jeder Veranstaltung in Inszenierung etablieren können, aber vielleicht zu einzelnen Sachen, das auch nach Erfurt zu tragen. Und also wir haben den Kontakt erstmals hergestellt und trotzdem war es mir aber wichtig, in diesem Kreis, wo verschiedene Akteure vor Ort sind, diesen Impuls auch tatsächlich nochmal zu setzen.
Ronald Trui, mein Name. Ja, ich war ganz am Anfang mal bei zwei Veranstaltungen dabei, wo es um diesen Transformationsprozess ging und habe dann eine ganze Weile irgendwie relativ wenig davon mitbekommen und mich hat dann irgendwie heute speziell interessiert, wie weit das ist, wenn jetzt der Knobig schon von irgendwelchen Teamstrukturen so spricht, die das Theaterhaus, Opernhaus, weiß ich, was das, wie es sich dann mal irgendwann bezeichnet und was es werden soll, leitet. Da würde ich irgendwie, oder das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, was es da für Überlegungen gab und wie weit jetzt, wenn Sie sagen, dass es da schon, ich nenne es jetzt mal Vorlagen oder Erarbeitungen dafür gibt, was da so dahinter steckt, hinter diesem Begriff Team. Und ja, also es wurde jetzt auch schon wieder von einem Ensemble gesprochen oder so, wo ich dann so für mich irgendwie denke, oh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich nicht weiß, was sich, wie bitte? Ja, genau, Schauspiel, ja, also ist das, was mich am meisten interessiert. Und wo ich immer denke, naja, was kann sich eine Stadt auch mit Förderung vom Land oder so als Ensemble leisten und lohnt sich das, da so rein zu investieren, ob es nicht irgendwie besser ist, sag ich mal, eher so mit Gastspielen und ich nenne es mal eingekauften Schauspielern für bestimmte Produktionen zu arbeiten.
Ich glaube, das Voting bei Ihnen und auch im Beteiligungsprozess war sehr stark in Richtung Schauspiel. Vielleicht würde ich das jetzt gar nicht nochmal aufmachen, diese Debatte, die Sie schon hatten. Aber was Sie gesagt haben, wie sieht's am Ende aus? Mögen Sie dazu was sagen, Herr Knoblich, zu dieser sozusagen Konstellation? Und dann haben wir da noch eine Frage, aber Sie könnten schon antworten, wenn Sie mögen.
Ja, würde ich machen. Warum ein eigenes Ensemble? Vielleicht fange ich damit mal an. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man auch Identifikationsprozesse zulassen möchte, ja, dass eine Stadt ihre Schauspielerinnen und Schauspieler kennt, dass da eine Handschrift entstehen kann. Natürlich kann man auch Dinge zukaufen, das ist auch möglich. Man will aber auch, das ist so eine Idee, nicht nur das Schauspiel isoliert betrachten, sondern wir wollen natürlich auch erreichen, eine stärkere transdisziplinäre Verbindung zwischen diesen einzelnen Bereichen. Inzwischen lässt sich ja vieles gar nicht mehr so strikt abtrennen. Das ist Musiktheater, das ist Puppentheater. Ja, jenes ist jetzt Schauspiel, sondern interessant sind ja eigentlich die Verfließungsbereiche, wo das so ineinander geht. Und wenn ich mir Sachen einkaufe, sind die natürlich irgendwie fertig. Und wir wollen hier kreativ arbeiten in diesem Haus, so stellen wir es uns zumindest vor. Natürlich, Sie haben vollkommen recht, muss man das auch finanzieren können. Da haben wir Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel eben im Bereich Musiktheater ein bisschen weniger zu machen. Das ist ja auch von den Ausstattungskosten und von all dem teurer. Man kann Schauspiel wesentlich günstiger produzieren. Man hat natürlich ansonsten auch hier und da Einsparmöglichkeiten. Wir haben im Bereich des Orchesters strukturell eine Veränderung, aber das will ich jetzt nicht hier so, also das Orchester soll natürlich bleiben, ne? Das soll auch nicht kleiner werden, dass ich jetzt nicht auf falsche Ideen komme, aber ich will jetzt hier nicht so in die Feinmechanik eingreifen. Ich glaube, da ist das Recht der ersten Nacht beim Stadtrat gewissermaßen. Ich glaube, das darf man gar nicht mehr sagen, ne? Gottes Willen. Also der Erstzugriff sozusagen, es war jetzt eine Metapher, die nicht mehr zeitgemäß war, ich nehme sie zurück. Das sind natürlich so, das ist die feine Mechanik am Ende. Und ich glaube, ganz entscheidend, die Frage ist auch sehr nachvollziehbar, ist diese kooperative Leitungsstruktur. Da geht es darum, sozusagen nicht mehr an der Spitze jemanden zu haben, der zum einen das Haus künstlerisch vertritt, und zwar global, und auch selber inszeniert, sondern jemanden zu haben, der dieses Haus managerial leitet, also mehr Strippen zieht, als selber künstlerische Impulse zu setzen, und eine Spartenleitungsstruktur, wo die Leute miteinander auch über künstlerische Prozesse reden, sich verständigen, auch Dinge ausdiskutieren. Aber natürlich ist am Ende immer eine Werkleitung, wenn es um Entscheidungsfindungen geht. Und das ist auch klar, das kann man nicht auswürfeln, das kann man auch nicht ausdiskutieren bis ins letzte Glied, dann kommt irgendwelcher Blödsinn raus, das wurde uns ja auch schon unterstellt, ne? Dann wird irgendwie nur noch Kindergarten veranstaltet. Also es muss natürlich irgendwie eine Gesamtverantwortung geben, dass wir die Geschäftsordnung im Detail klären. Aber wir haben das zum Beispiel an der Stadtspitze ja auch so. Die Beigeordneten sind für ihre Geschäftsbereiche da, der Oberbürgermeister hat das letzte Wort. Aber wir können natürlich Sachen ganz anders austarieren, wenn nicht einer immer nur sagt, das ist der Inhalt, das sind die Schwerpunkte. Und das ist, glaube ich, für so einen künstlerischen Betrieb in dieser sehr schnelllebigen, von Innovationszyklen immer kürzeren getriebenen Zeit, sich ändernden Publikumsinteressen extrem wichtig und auch gut, wenn man kooperieren will, sowohl intern, transdisziplinär, als auch mit freier Kulturszene. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und wir haben natürlich die Kosten, die für eine klassische Werkleitung entstehen, jetzt umgerechnet sozusagen auf eine veränderte Leitungsstruktur. Und siehe da, da kann man schon einiges machen. Präziser, die Zahlen werden Sie verstehen, werde ich jetzt hier nicht nennen. Ich nenne auch kein Intendantengehalt, das darf ich gar nicht. Es sagt, ich denke doch, über Proportionen darf man schon reden. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Also wir stellen uns schon vor, dass das was sehr Dynamisches, vielleicht auch was Jüngeres dann werden kann. Und dass da dieser Drive entsteht, den wir brauchen, um eine größere Vielfalt sicherzustellen und eine größere Beweglichkeit. Das ist die Idee dahinter. Und wir glauben, die geht nur dann auf, wenn man auch ein Nukleus von Schauspielensemble hat, mit dem man arbeiten kann.
Okay, Mikrofon geht an Sie.
Danke. Mein Name ist Stefanie Müller-Durand und ich wollte einfach nur noch mal kurz wissen, es ist ja quasi, also wir reden ja in einer Zeit, die etwas fortgeschrittenere Zukunft betrifft. Und wir sind ja jetzt im Jahr 2023 und bis zum Jahr 2027 ist noch ein bisschen Zeit hin. Und weil wir das ja wissen, heißt es auch ein Theatertransformationsprozess. Also es ist eben ein Weg, wo man viele Menschen mitnehmen darf und muss. Und was ich mich frage, ist, inwiefern das jetzige Theater, also inwiefern diese vielen Gedanken und Ideen und notwendigen Visionen jetzt schon einfließen und sickern dürfen, also im Hinblick auf, wie stellen Sie sich das vor, wenn dann die Nachfolge, die kooperative Nachfolge geklärt ist, ist dann sozusagen der Tag X und das Haus macht bis dahin so weiter, wie es weitermacht und dann kommt Tag Y und plötzlich verändern wir alles oder wie darf das mehr ineinander überfließen? Also auch schon viele Dinge, die sich sozusagen gewünscht werden an Verbesserungen.
Da warst du noch nicht da, die Frage hatten wir schon mal in ähnlicher Weise. Ich mache es mal kurz. Also zum einen ist es so, dass natürlich die neue Leitung überlappend schon kommt, also dass die natürlich vorzeitig hierher kommen muss, um sich vorzubereiten. Zum anderen ist das natürlich dieser ganz spannende Punkt, wo es darauf ankommt, wie man Menschen miteinander ins Gespräch bringt. Also ich bin davon überzeugt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters weiß ich das. Da haben wir schon viele Gespräche geführt vom Orchester, vom Personalrat. Hier sitzt ja auch jemand, der sozusagen für ein ganz experimentelles Theater steht, Herr Wegesser, ne, von der Studiobox. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen, die sehr gut ist und wo ich sofort Anknüpfungspunkte erkennen kann. Das ist dann wirklich abhängig von den Menschen, wie die in Beziehung gesetzt werden und von der Art und Weise auch wie der Stadtrat am Ende entscheidet, wie auch die Satzung vielleicht im Detail aussieht. Das ist so ein bisschen eine Feinmechanik, aber ich sage immer, entscheidend ist bei allen, Sie können Satzungen entwerfen und verabschieden bis zum Abwinken, das Entscheidende ist die Akzeptanz, die sie erfährt durch Menschen. Das Publikum und natürlich die jetzige Werkleitung, die dieses Theater natürlich gut übergeben möchte und die auch erfolgreich bis zum Schluss sein will mit dem Modell von Theater, das wir auch bestellt haben als Stadt. Ich kann es nicht vollständig beantworten. Ich kann nur sagen, wir werden versuchen, so viel wie möglich darauf hinzuwirken. Und das wird für uns alle eine ganze Menge Arbeit bedeuten.
Marc Ron-Montagne und dann David Meicher, bitte. Sie hatten sich gemeldet.
Ja, ich wollte nur ergänzen, dass wir dieser Frage natürlich auch in dem Prozess des letzten Jahres schon Beachtung geschenkt haben. Also ich war einige Tage auch im Theater, habe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Es gibt eine eigene Transformationsarbeitsgemeinschaft im Haus, die natürlich zum einen die Vorschläge hat, die Aufgabe hat, dass erstmal Vorschläge aus dem Haus kommen. Und ich kann Ihnen sagen, die Veränderungsbereitschaft und auch der Wille, sozusagen aktiv als Gewinner aus diesem Prozess hervorzugehen, ist sehr hoch im Haus. Also weil natürlich oft mir auch entgegengespielt wurde, na, das Haus sei so unveränderbar und so, das stimmt ja nicht. Es sind 350 Leute und die sind ja nicht, also denen ist schon klar, da passiert was. Und die haben natürlich auch eigene Wünsche und Bedürfnisse an dieser Stelle. Das heißt, es ist, glaube ich, auch wichtig, da mit der gebotenen Sensibilität hinzugehen, die auch mit einzubinden. Das haben wir gemacht. Die Vorschläge, die das Haus gemacht hat in dieser Arbeitsgemeinschaft, sind in unser finales Papier und damit auch, glaube ich, in die Vorschlagsliste dann mit eingeflossen, die dem Stadtrat vorgelegt wird. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, es ist nicht Ziel, jedenfalls war es nicht unser Ziel und bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht, dass wir mit diesem Transformationsprozess, also jetzt gewissermaßen im Papier schreiben und die Zusammenfassung des Papiers heißt dann, also wir verändern jetzt 1, 2, 3 und dann haben wir das Theater bis zum Jahre 2070. Das funktioniert nicht mehr, sondern die Vorschläge, die wir jetzt machen, haben etwas sehr stark Prozessuales. Das heißt, wir dringen hier auf eine Veränderung der Arbeitskultur, und zwar eine Arbeitskultur nach innen. Das heißt, wenn wir eine neue Leitungsebene haben, die aus mehreren Leuten besteht, reicht es natürlich nicht, um die Kultur im Theater zu ändern, sondern das bedeutet auch, dass sich die Arbeitskommunikation, die Arbeitskultur im Haus ändern muss. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht, der auch das Einfühlungsvermögen braucht, die Leute mitzunehmen auf so einem Prozess. Ja, Sie können nicht sagen, so bis zum 31.07.2027 wird so gearbeitet und dann sind wir irgendwie jetzt jung, modern und so. Das ist ja Unfug, sondern wir sind ja alle schon längst in diesem Prozess mit drin. Und auch da gibt es Irritationen, die man ernst nehmen muss in so einem Haus. Weil alles, was Sie verändern, von der Programmatik über die Sparten, über die Leitungskultur, wird dieses sehr ausdifferenzierte Gefüge natürlich verändern. Und ich bitte hier einfach sozusagen nochmal, sich klar drum zu machen, wie komplex das Ganze ist. Ja, auf so einem Haus ist ein unglaublicher Druck. Ja, die Politik hat im schlechtesten Falle nur ein finanzielles Interesse, aber auch ein kulturpolitisches. Das heißt, wenn sie etwas ändern, wird sich die Einnahmesituation ändern. Sie werden Abonnenten enttäuschen, wenn sie Dinge anders machen. Das heißt, da muss man einen Weg finden zu sagen, ja, wir wissen, Sie finden es gut, aber wir machen jetzt was anderes und laden einen mit auf den Prozess zu kommen. Die Leute werden anders arbeiten müssen und das Ziel des ganzen Prozesses ist es, nicht mehr sozusagen unveränderbare oder unhörbare Blöcke zu schaffen, sondern eine neue Form der Permeabilität zu schaffen. Das heißt, das, was Sie jetzt an politischen Wünschen empfehlen, das, was im Publikum, in der Stadtgesellschaft, in der freien Szene ist, sozusagen in einen dauernden Austausch zu reproduzieren, der sich in der Arbeit auch niederschlägt. Und das ist das eigentlich Komplizierte daran und das ist das Prozessuale. Also wir denken nicht in Ergebnissen, sondern vor allen Dingen in Prozessen. Ich hoffe, das war hinreichend abstrakt und unklar.
David Meicher kann sofort anschließen.
Ja, ich will da gleich anknüpfen, denn ich glaube, das Ganze endet ja nicht am 1. August 2027. Weil das, da muss uns allen klar sein. Ich glaube, wir brauchen auch ein wichtig, dass wir das Ganze auch evaluieren, und zwar fortlaufend evaluieren. Gibt es Prozesse, die sind super? Gibt es Prozesse, wo wir nachsteuern müssen, gemeinsam mit allen, die dann beteiligt sind, mit der freien Szene, mit der Gesellschaft, Zivilgesellschaft, mit ganz vielen Akteurinnen und Akteuren? Das muss auch unser Anspruch sein. Also der Prozess, den haben wir jetzt gestartet, aber der endet nicht 2027, sondern wir werden das auch weiterführen müssen. Das muss auch unser Anspruch am Ende sein, denn die Welt dreht sich ja immer weiter. Alles ist veränderbar und wir müssen auf Veränderungen reagieren. Wir haben jetzt angefangen zu reagieren. Ich hätte mir das gewünscht, dass wir das auch schon eher möglicherweise gemacht hätten. Ja, das ist ja kein Geheimnis, dass wir als Grüne nicht die Verlängerung wollten vom jetzigen Intendanten. Das kann man hier auch an der Stelle nochmal so sagen. Aber wir müssen daran weiter dann arbeiten. Und ob es vielleicht auch gelungen ist, und das ist mir jetzt persönlich auch wichtig, dass in diese kulturelle Bildungslinie zu führen. Also ich sehe ein unglaubliches Potenzial in der Zusammenarbeit neben der freien Szene auch an Schulen, an junge Menschen anzuknüpfen und diese an dem Theater zu partizipieren. Partizipation, das gab es für meine Begriffe so jetzt noch nicht, aber das ist für mich ganz wichtig und ein ganz entscheidender Faktor für ein modernes Theater in der Zusammenarbeit. Wenn uns das gelingt, dann sind wir einen großen Schritt vorangegangen und da habe ich auch keine Befürchtung, dass da Abonnenten wegbrechen, sondern wir müssen gucken, was will die Stadtgesellschaft, wie tickt die Stadtgesellschaft und daran müssen wir uns ausrichten. Und deswegen Evaluation, Partizipation und dann zu schauen, was ist denn dann die nächsten Schritte. Das wäre meine Vision und mein Wunsch für die Zukunft des Theaters.
Anna Ellstedt, wie viel Dynamik ist für Sie in diesem Prozess und wie viel Geduld vor allem auch? Und wenn wir uns den Hebel anschauen, aber auch die Entwicklung, die Transformation und in Prozessen denken, was wäre für Sie wünschenswert, dass Sie alle dabei bleiben und Spaß dran haben, ebenfalls in Prozessen zu denken? Freie Szene muss eben oft eben auch die Ergebnisse im Blick haben.
Ich glaube, wünschenswert wäre auf jeden Fall das, was da ist und was schon sehr, sehr gute Ansätze hat, noch weiter zu stärken. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal eine Vernissage im Foyer des Theaters. Ich glaube, das gab es davor noch nicht. Ist ein wunderschöner Ort dafür, also das einfach weiter auszubauen, auch zu nutzen. Das steht, glaube ich, dem allgemeinen Theaterbetrieb dann nicht irgendwie im Weg, so ein Kunstwerk. Im Gegenteil ist vielleicht noch eine Bereicherung für die Pause, dass man ein bisschen flaniert im Foyer. Und ansonsten haben wir, glaube ich, einfach in unserer kulturpolitischen Arbeit in den letzten Jahren gelernt, A, geduldig zu sein, aber auch B, zu stänkern und dran zu bleiben und nicht locker zu lassen. Genau.
Gibt es für Sie ein Theaterhaus oder ein Beispiel bundesweit oder in Thüringen, wo Sie sagen, das ist super, das gefällt mir, davon kann man was lernen, sich was abschauen? Fällt Ihnen da gerade was ein?
Da gibt es, glaube ich, mehrere. Also in Bielefeld wird ja zum Beispiel spartenübergreifend gearbeitet, aber auch in Gera Altenburg. Die haben ja sogar zwei Häuser, an denen inszeniert wird. Meiningen hat jüngst den Publikumspreis gewonnen. Ich glaube, wir haben viele gute Beispiele, wo man einfach nur mal ein bisschen nicht abschreiben muss, aber sich inspirieren lassen könnte, was wir davon auch mitnehmen. Und ich glaube, wir haben ja schon mehrere Theaterhäuser hier genannt. Die Liste ist lang.
Die Liste ist dann, gibt es für Sie so ein Beispiel, David Meicher, wo Sie sagen, das fällt mir ein an der Stelle?
Also ich fand, was Professor Schmidt gesagt hat, auch in der Diskussion, das in Essen sehr spannend, dass man so eine Gleichberechtigung hat, also ne, verschiedene Sparten, so ein Team, so ein Management. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise auch das ist, was jetzt kommt bei uns, aber dieses nochmal, dieses gleich auf gleicher Ebene zu handeln, das ist, glaube ich, so, was auch sehr modern ist. Ne? Das ist auch sehr demokratisch, das muss man an dieser Stelle auch noch sagen, nicht so eine Hierarchie von oben nach unten zu haben, sondern viele Ideen einzubringen, das bringt, glaube ich, ein Theater nach vorne. Und da will ich gar nicht jetzt auf ein oder das andere schauen. Ich glaube, jedes Theater hat da so, oder von jedem Theater kann man partizipieren und das muss man auch auf sein eigenes Theater dann runterbrechen mit den eigenen Dingen, die vorhanden sind, will ich mal sagen. Ja, also von daher von dem Positiven lernen und dann noch was Eigenes entwickeln, das ist ja genau das, glaube ich, was wir wollen und was uns voranbringt, auch als Stadt.
Wenn mir das,
wenn ich da einhaken darf, eine Sache noch sagen darf, das ist ein ganz, der Prozess wird auch sehr schwierig. Ja, also das hört sich so alles so schön an, ja, nicht mehr der eine, der alles entscheidet, sondern das wird demokratischer alles, das wird dadurch auch schwieriger. Ja, also das ist so ein Theater zu leiten, in so einer neuen Struktur ist echt komplex mit großen Herausforderungen. Es gibt auch Beispiele in Deutschland, wo das nicht funktioniert. Ja? Also wir haben da eine große Aufgabe vor uns. Ich will nur mal sagen, das ist ein Riesending und nicht so einfach, wie sich das vielleicht für einen Moment anhört. Der Marc nickt, der weiß auch, was für Beispiele da es in Deutschland gibt, wo es eben nicht funktioniert. Da müssen wir eben in Erfurt ganz mit all der Energie, die da ja entstanden ist, wirklich sehr spezifisch sein, dass wir das hinkriegen. Nicht einfach.
Mögen Sie auch noch ergänzen, Herr Grand-Montagne? Keine Negativbeispiele nennen an der Stelle. Das ist gut, das raubt uns die Energie. Vielleicht noch, Herr Dr. Knoblich, Blick auch noch mal entweder auf andere Bundesländer nebenan oder auch auf andere Städte. Es wurde ja auch in Erwägung gezogen, wie sieht's aus mit Kooperation, wenn das mit dem Schauspiel zwar hier klappt, aber wie kann man trotzdem auch den Theaterstandort Thüringen stärken, indem man diese vielen sehr individuellen Konzepte, Rudolstadt funktioniert wieder anders als, nehmen wir Meiningen oder als Gera, Altenburg und dennoch Thüringen als Theaterland punktet immer touristisch. Ne, unsere Residenzen, unsere Traditionen und so weiter. Wie steht da die Chance für Kooperation, wenn wir Theater in langen Linien denken? Ist das etwas, wo wir sagen, wir gucken erstmal selber, dass wir gut auf neue zeitgemäße Füße kommen und dann denken wir auch an das Netzwerk oder läuft dieser Gedanke parallel mit?
Der läuft schon mit. Wir kooperieren ja auch weiter. Wir kooperieren weiter mit Weimar. Das ist eine sehr gute Kooperation. Wir wollen die Kooperation mit Gotha Eisenach in der Form nicht fortführen. Das habe ich doch mal jetzt gesagt. Ne? Also weil das, wir sind ja unter uns noch, ist ja nicht gesendet.
Es ändert sich, genau. Glaube ich, gerade in Vorsicht. Dieser Sekunde.
Genau.
Schlagzeile gesetzt.
Genau. Sorry. So. Aber Knut Kreuch weiß davon. Ne? Wir sind in einem engen Austausch mit den Oberbürgermeistern dieser Städte und wir haben immer auch gesagt, das habe ich auch dem Minister persönlich gesagt. Der Oberbürgermeister war natürlich auch dabei, dass wir nur dann Kooperationen aufkündigen, wenn beide nicht darunter leiden, wenn das nicht zum Nachteil des anderen ist, also wenn beide was davon haben. Die Details bringe ich jetzt nicht. Also die Kooperation bleibt ein wichtiges Thema. Das, was Sie ansprechen, dieses Theaterland Thüringen, das klingt erstmal schön. Es ist momentan sozusagen eine weitgehend unveränderliche, historisch geprägte Residenzkultur, residenzkulturell geprägte Landschaft, an die niemand richtig Hand anlegen will. Das ist ein Problem, weil diese Landschaft auch an Innovationsfähigkeit verliert, weil wir alles Geld, alle Zuwächse, die jetzt kommen in den nächsten Jahren, komplett eigentlich in Personal investieren. Das ist einerseits gut, Tarifgerechtigkeit, dass es den Leuten gut geht, dass die produzierenden Standorte bestehen bleiben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Wettbewerbsfähigkeit natürlich nicht nur innerhalb Thüringens eine Rolle spielt, sondern darüber hinaus, dass sie ganz schnell in Leipzig sind, im Gewandhaus oder in Halle, auch da kann man durchaus Theater sich angucken, oder in Nürnberg, also oder Bamberg, Bamberger Sinfoniker, ne? Das kann man ganz schnell machen, wenn sie denn mal zu Hause sind. Also das sind alles so Geschichten. Das ist ein weites Feld und wir haben uns am Anfang so ein bisschen gestritten mit dem Minister, dass es eigentlich und ob es nicht eigentlich auch Strukturpolitik braucht, um auch innovationsfähiger zu sein. Da muss man Dinge verändern. Das Fass würde ich heute hier nicht aufmachen, weil das wird schwierig. Ich wollte nur eines nochmal sagen, das ist auch wichtig für das, was wir hier in unserem Transformationsprozess ins Werk gesetzt haben. Sie haben vorhin Mülheim genannt, ne? Manche machen das schon länger und da ist das alles so ein bisschen. Es hängt natürlich immer davon ab, was für eine diskursive Tradition Sie hier haben und was bisher auch im Kulturbereich gelaufen ist. Mülheim, wer die Stadt bis in die Kulturpolitik Mülheims ist ja überregional auch bekannt durch den Ringlokschuppen, die haben natürlich auch einen großen Druck ausgeübt. Und seit es auch andere Akteure hier gibt, die Schotte, das Kulturquartier, den Erfurter Norden, den Zughafen, die sind jetzt alle nicht so miteinander vergleichbar inhaltlich und in der Ausrichtung, verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie die Menschen in dieser Stadt auf den Kulturbereich zugreifen. Da entsteht ein Druck und jede Stadt hat ihre eigene Dynamik, ihre eigene Tradition und deswegen war es in Erfurt, glaube ich, notwendig, bei all dem, was jetzt da schon entstanden ist, ein bisschen tiefgründiger reinzugehen und da anders reinzugehen, als wenn man schon vielleicht jahrzehntelang Akteure hat, die auch schon vor der Wende, ne, in der alten Bundesrepublik zivilgesellschaftlich gearbeitet haben. Wir haben eine ganz andere Geschichte im Osten, also müsste man das vielleicht auch stärker miteinander vergleichen. Dass es schwierig ist, ich bin Puh ganz dankbar, das ist immer schön, da merkt man, dass er kein Politiker ist. Ne? So, da, jeder, der so politisch aktiv ist und was erreichen will, friert in solchen Momenten sofort ein körperlich. Ne? Ist natürlich, ist es, aber du hast recht, es ist eine schwierige Aufgabe, aber Puh, wir wollen ja, also primitive Sachen wollen wir ja auch nicht machen. Also da hätten wir ja auch keine Lust drauf. Also wir wollen was ganz Maßgebliches in dieser Stadt verändern, aber wir werden auch nichts verlieren, weil wir machen es solide. Und wenn wir dort gute Entscheidungen treffen und gute Leute gewinnen in der Folge, das ist, glaube ich, wichtig, dass die Lust haben, nach Erfurt zu kommen oder schon in Erfurt sind und im Theater was machen wollen. Ich weiß ja nicht, wer sich bewerben wird. Dann entsteht dort auch eine Dynamik. Also die Schwierigkeit ist auch zugleich das große Pfund, dass das Neugier auf diese Stadt neu empfacht.
Perfekte Überleitung für unsere Schlussrunde. Anna Altstedt, Sie leiten die Schlussrunde ein. Also wir haben so ein bisschen die Wegmarken abgesteckt, worauf es ankommt und was es jetzt auch bedeutet, diesen Schwung beizubehalten und eben auch die freie Szene nicht erstmal in Gedankenurlaub zu schicken, sondern am Ball zu behalten, am Ball auch bleiben zu können als freie Szene. Ihr Schlusswort.
Ich würde mal mit einer kleinen Geschichte vielleicht ein Schlusswort machen. Also es klingt so, als ob wir noch gar nicht zusammenarbeiten würden manchmal, wenn man so darüber redet. Wir haben tatsächlich letztes Jahr ein Projekt gemacht, das hieß 2,5 Kilometer Delight und haben noch für ein Schaufenster einen schönen goldenen Rahmen gesucht. Und unser Veranstaltungstechniker kannte zufälligerweise eine Person aus der Veranstaltungstechnik im Theater und über Umwege haben wir das dann so gemauschelt, dass wir uns halt mal für 2 Wochen was ausleihen konnten. Das war total unkompliziert, total ressourcenschonend, aber es geht, also es ist so ein Erfurt-Klassiker irgendwie auch, das geht nur, weil jemand jemanden kennt, der wieder jemanden kennt und dann geht es. Und dieses, wie die Ressourcennutzung besser geht, nicht nur in diesem Kleinen, sondern dann eben auch im Großen, das ist eine Frage, die wir uns noch stellen und auf die wir nicht erst 2027 auf eine Antwort hoffen, sondern hoffentlich schon Übergangslösungen, gute Versuche und ausprobieren einfach bis dahin.
David Meicher.
Also ich freue mich ganz besonders auf den Prozess und dann, wenn das abgeschlossen ist, wenn wir das wirklich schaffen, dass wir als Theater oder als Stadt ganz offen sind gegenüber den vielen Akteuren. Wir haben ja eine unglaublich tolle kulturelle Landschaft. Wir sitzen ja bei Radio Frei und ganz nebenan ist die Schotte. Wir sind ganz viele andere Theater in dieser Stadt, ganz viele Projekte. Und wenn wir das schaffen, gemeinsam mit Politik, mit, wie gesagt, den vielen Akteuren, Verwaltung, da was hinzubekommen, das nach außen auch strahlt, dass wir irgendwie was Neues machen, neue Ideen haben und vor allem auch neue Ideen immer zulassen. Das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig. dann kann das auch so eine Vision werden, worauf ich mich ganz toll freue. Also dieses Partizipation und Ermöglichen, also die Chance in diesem Prozess zu sehen. Wir haben ja ganz am Anfang geredet, was können denn die Gefahren sein davon? Ich sehe das eher so als große Chance. Ja, Demokratie, Herr Schmidt hat es gerade gesagt, das kann manchmal schwierig sein, ja, aber ich finde, Demokratie hat immer eine große Chance und ist immer was Positives und das sollten wir gemeinsam nutzen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn das klappt. Und da lade ich auch alle ein, alle Akteurinnen und Akteure, da mitzuarbeiten, denn da kann was Tolles entstehen.
Herr Schmidt, Sie sind gleich der Nächste in unserer Runde. Bitte Ihr Schlusswort.
Ja, ich wünsche mir, dass dieser wirklich, ich sage es auch nochmal flapsig, sehr geile Prozess, den es da seit einiger Zeit gibt, dass der nicht zum Spielball von Parteipolitik wird, sondern dass wir oder dass die Stadt oder dass die auch die verantwortlichen Politiker in großer Einigkeit dieses wirklich einmalige Experiment, ein neues Theater zu bauen in Erfurt, angehen und die Energie und die Lust daran nicht verlieren.
Herr Grand-Montagne, bitteschön, Ihr Schlusswort.
Ja, ist schon alles gesagt. Also ich würde sagen, mit Lust dabei bleiben und die Chance sehen, beweglich bleiben und in Bewegung bleiben und mit Fehlern, mit Scheitern rechnen und großzügig miteinander umgehen und weitermachen. Dann wird's gut.
Mit Scheitern rechnen und trotzdem großzügig sein, Herr Knoblich. Ich hätte Ihnen eine schönere Überleitung gewünscht, aber Ihr Schlusswort.
Das wird Sie jetzt überraschen, das fällt ganz anders aus als alles, was gesagt worden ist.
Gut, Yin und Yang.
Genau, denn wir haben ja mit der freien Kulturszene, Theresa Krömer könnte jetzt vieles erzählen, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, unheimlich aufgeholt als Verwaltung, was die Zusammenarbeit anbelangt. Das ist ein ganz toller Prozess und da wird auch das Theater noch stärker durchdringen. Ich will mal was anderes berichten. Es geht ja auch um finanzielle Aufwüchse. Ich bringe jetzt keine Zahlen hier ins Spiel, das bringt es nicht weiter. Es wird teurer, das Theater. Überschaubar teurer. Ist klar, allein durchs Personal, durch die Tarifaufwüchse. Was für mich schön war, wir haben jetzt die Verwaltungsvorlage gebaut für den Haushalt 24/25. Das wird ja jetzt schon relevant, also Veränderung ab 27 hin oder her. Es geht ja jetzt schon los. Wir müssen jetzt das antizipieren, quasi für die Haushaltsplanungen, was dann greifen soll. Das ist ja wirklich ein aufeinander aufbauendes System. Und ich habe mich total gefreut, dass die Verwaltungsspitze unseren Ideen gefolgt ist, nicht ohne Widerstand, aber mit einem Widerstand, der sehr solide war und dann mit Fragen funktionierte. Und auch die Anhörungen mit dem Finanzdezernat. Wir haben dann eine Abwägung geschrieben, also Thomas Krisko ist auch da, mein Kollege, der das maßgeblich als Projektleiter betreibt. Und ich glaube, das darf man hier mal so informell auch sagen, ich habe noch nie erlebt, dass eine Amtsleiterin sagt, ihre Abwägung ist wunderbar, die können Sie so einstellen, dem ist nichts hinzuzufügen. Und die werden das mitzeichnen. Das heißt, diese Vorlage wird, also zum einen sind die Ansätze in der Verwaltungsvorlage, in der nächsten, ich glaube, das ist die dritte Planungsstufe, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ist das Theater dann veranschlagt mit den Kosten. Also der Stadtrat kriegt was vorgelegt, was auch haushalterisch solide ist. Und man hat uns ernst genommen in dem, was wir inhaltlich gemacht haben. Das war für mich eine sehr gute Erfahrung. Also ich bin jetzt eine ganze Weile schon in dieser Stadt, habe Unterschiedliches schon erlebt, das noch nicht. Also es tut sich was. Das finde ich wirklich gut. Also es war jetzt ein Lob, keine Kritik an den Zurück. Das war ein Lob für das, dass das, was hier passiert miteinander, auch in der Öffentlichkeit, dass das reflektiert wird, angenommen wird. Auch der Oberbürgermeister hat sich da sehr positiv mit dem Minister gemeinsam. Das war sehr, sehr schön. Damit sind wir nicht übers Ziel. Ich will jetzt hier nicht der Märchenonkel sein. Ne? Aber ohne dieses kleine Öffnen mal des Blicks hinter die Kulissen von Verwaltung, das ist auch was Schönes.
Wir nehmen dieses Wort, es tut sich was, und schließen mit diesem magischen Satz sozusagen unser Podium heute Abend. Und ich wollte aber gerne noch mal sagen, weil ich habe es leider Ihren Namen vergessen, aber Sie haben uns noch mal mitgegeben, Herr Schubert, diese ganze Frage barrierefrei denken, nicht damit abzuhaken, indem man sagt, man hat nicht nur eine Idee, wie man keine Stufen mehr hat, sondern auch dieses sozusagen Nichtsehen sichtbar machen, ob man nicht Varianten findet, wo Dramaturgen oder wer auch immer aus einem Team eine Variante finden, die Ihnen auch Theater sehr viel mehr, mit sehr viel mehr Freude und auch Bildern im Kopf dann vermitteln. Also da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber auch das wäre eine schöne Sache. Und
Wir haben ja Anna? Das kulturelle Jahresthema, was sich genau mit Inklusion befasst. Und möglicherweise ist es doch, also ich kriege hier, also das bei der Frauen, ja genau, tausend Anknüpfungsmöglichkeiten. Und vielleicht lässt man das doch als Kooperation mit dem Theater zum Beispiel mal ein bisschen was ausprobieren.
Ich würde sagen, es tut sich was, Herr Schubert. Vielen Dank auch fürs Interesse, fürs Hiersein und ja, fürs Weiterdiskutieren. Danke an alle und an Sie.
Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für die muntere Diskussion, für die Chancen, für die Möglichkeiten, aber auch die Risiken und die Punkte, die alle auch offen bleiben. Also wir sind längst nicht fertig. Du hast es gesagt, das ist ein Prozess, der wahrscheinlich auch nicht so schnell aufhören wird. Und ich würde gerne nochmal, weil vieles in diese Richtung lief, den Begriff des Stadttheaters erwähnen, weil ich glaube, der ist in unseren Diskussionen in den letzten 2 Jahren sehr, sehr oft gefallen. Und ich glaube, das bindet doch vieles inhaltlich ein, was wir mit dem Theater der Zukunft verbinden. Also vielen herzlichen Dank ans Podium. Hier habe ich noch ein paar Sonnenblumen und für euch beide demnächst, wenn ihr wieder in Erfurt seid, lassen wir uns was anderes Schickes einfallen. Dankeschön.